Okay, ich freue mich mit euch zusammen, so einen Blick auf die neue Jahreslosung zu werfen. Und wir werden das heute mit einigen Leuten tun. Ilse hat das schon gesagt. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Du kannst schon mal die erste Folie ranmachen. Wie es euch ging, als ihr das erste Mal von der Jahreslosung gehört habt. Prüfet alles und behaltet das Gute. Klingt wie so ein richtig guter, cooler Spruch eines weisen Menschen. Man würde vielleicht nicht unbedingt zuerst vermuten, dass es ein Bibelwort ist. Kann also so ein richtig guter, weiser Spruch sein. Und man könnte auch denken, naja, ist so irgendwie so eine pauschale Allgemeinaussage, so eine allgemeine Weisheit. Wenn man ein bisschen tiefer gräbt, wird man staunen, was sich dahinter oder darin verbirgt. Und ich will jetzt so einen kleinen Bogen spannen. Und die anderen Ältesten werden dann immer zu bestimmten Aspekten so ein paar Impulse und Zeugnisse geben. Genau, es gibt ja immer so schöne Spruchkarten zu diesen Jahreslosungen und ich habe einige mir mal rausgesucht, die wir gleich mal durchgehen werden und so ein paar Aspekte. Aber vorher wollen wir uns noch mal den Bibeltext anschauen, in den dieser Vers hineingeschrieben wurde, hineingesprochen wurde. Weil er hat natürlich eine allgemeine Aussage, aber auch eine spezielle Aussage. Und da ist es immer wichtig zu schauen, in welchem Zusammenhang ist denn dieser Vers geschrieben und gemeint. Hier schreibt Paulus, der Apostel Paulus, an die Thessalonicher und er gibt Hilfen, wie man mit prophetischen Worten umgeht. Prophetische Worte sind also Impulse, die Gott Menschen gibt, die hören die auf unterschiedliche Art und Weise. Das kann sein durch ein Bibelwort, durch einen Impuls, durch einen inneren Eindruck, durch ein Bild, durch alles Mögliche. Gibt Gott prophetische Impulse. Und im Alten Testament waren prophetische Impulse häufig auch so gedacht, dass sie die Zukunft vorhersagen sollten, dass sie etwas ankündigen sollten. Und im Neuen Testament haben diese prophetischen Aussagen ganz häufig seelsorgerlichen Charakter. Das heißt, es sind Impulse, die oft wirklich mich persönlich betreffen, wenn ich so einen Impuls bekommen habe. Oder wenn Gott uns einen prophetischen Eindruck für uns als Gemeinde gibt, dann gilt es für uns als Gemeinde, aber nicht für die Gemeinde in Oranienburg und für die Gemeinde, die Heimatgeber oder wer auch immer, sondern Gott hat diesen Impuls uns gegeben. Und das ist wichtig und deshalb steht ja auch, wir sollen das prüfen. Ich lese uns mal den Text, Thessalonicher 5, 1. Thessalonicher 19 bis 22. Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg, sondern prüft alles, was gut ist, das nehmt an. Aber was böse ist, darauf lasst euch nicht ein, in welcher Gestalt es auch immer an euch herantritt. Ich will zu dem Text nicht zu viel sagen, aber der erste Vers ist ziemlich wichtig. Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Wir Christen sind ganz oft leider so unterwegs, dass wir dem Heiligen Geist weder das Steuer überlassen, noch Freiraum geben, sondern unsere eigenen geistlichen Erfahrungen sind unser Steuerrad, sind das, wonach wir uns richten. Unsere eigenen Empfindungen und Entscheidungen sind die Entscheidungsgeber. So geht es uns oft und deshalb ermutigt uns Paulus hier und sagt, legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Stellt euch sozusagen nicht quer, sondern öffnet euch, seid einfach gespannt, neugierig, offen, so kann man es vielleicht auch sagen, wie der Heilige Geist euch ganz individuell leiten will. Und so ähnlich ist auch der nächste Vers, wir sollen nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinwegschauen. Also das bedeutet, wenn wir geschriebenes Wort in der Bibel haben, sollen wir genauso wertschätzend mit Aussagen prophetischer Art und Weise von Gott ausgehen und beides prüfen. Und dann heißt es, das Gute, was der Heilige Geist, das ist wie so eine Entdeckungsreise, wo beim Prüfen der Heilige Geist uns an die Hand nimmt und sagt, so, jetzt gucken wir uns mal alle Blickwinkel, wir drehen uns mal um uns selbst, gucken uns alle Facetten und Blickwinkel an, gemeinsam, was könnte das bedeuten? Und das bedeutet prüfen, und das Gute, was am Ende dabei gut rauskommt, wo wir merken, das hat Gott für mich vorbereitet, dass ich in meinem Glauben wachse, dass ich in meiner Begabung weiterkomme und anderen Menschen dienen kann, dass ich meine Berufung leben kann. Das sind alles gute Dinge, das sollen wir annehmen, darin leben, das tun. Und die Dinge, die nicht gut sind, wo wir merken, die lenken uns ab, vielleicht auch Dinge, wo unsere eigene Leistung eine Rolle spielt, wo unsere eigene Religiosität eine Rolle spielt, das sind eigentlich, auch wenn das vielleicht jetzt komisch klingt, sind schlechte Dinge, die mich eigentlich von Jesus, dem Zentrum, wegbringen und hinbringen zu mir als Schlüsselperson. Auf das sollen wir verzichten. Das soll abnehmen in unserem Leben und weniger Gestalt bekommen. Und ich werde jetzt nacheinander mal so ein paar Aspekte aufzeigen, die dann die anderen noch ein bisschen ausführen. Der erste Aspekt in unserem Vers ist, prüfet alles und behaltet das Gute. Prüfen. Also das erste Wort ist prüfen. Hier ist eine Facette, ein Aspekt, wenn man prüft, muss man überhaupt in der Lage sein zu prüfen. Das heißt, eine Frage der Mündigkeit, bin ich in der Lage zu prüfen? Bin ich reif genug? Oder muss ich mir beim Prüfen vielleicht noch jemanden dazu holen? Weil ich selber vielleicht in dem Bereich noch nicht so weit gereift bin. Also Mündigkeit im Prüfen, um ein Ergebnis zu bekommen, ist eine Facette, und wir brauchen einen Maßstab. Das Bild macht es schön deutlich, dieses Mikroskop, da kann man nicht einfach so durchgucken, da muss man sich auskennen mit dem Mikroskop. Man muss das richtig einstellen, das ist so ein bisschen eine Mündigkeit. Und die Bibel, auf das es schaut, ist der Maßstab, ist die Bezugsquelle, an der ich andere Dinge einordne. Also mündig und maßstabsbezogen prüfen. Ein nächster Punkt: prüfet alles, das Gute behaltet. Und das ist schon ein bisschen witzig zu dem Bild, wir sollen vorbehaltlos und ergebnisoffen prüfen. In jede Richtung. Auch wenn uns das vielleicht schwer fällt, je nachdem wie wir veranlagt sind bei leckerem Essen, wie das Bild darstellt, also vorbehaltlos. Nicht vorher schon festlegen, wie das Ergebnis sein wird, sondern offen zu sein, ergebnisoffen, sich überraschen zu lassen, zuzulassen, dass das Prüfungsergebnis am Ende meine bisherige Erkenntnis in Frage stellt, meine bisherige Erkenntnis vielleicht erweitert oder auch korrigiert. All das kann sein. Und Gott sagt, das Gute wird sich bei dir als Frucht zeigen. Eine dritte Facette: prüfet alles. Auf das alles ist jetzt der Aspekt gelegt. Und hier sieht man so ein bisschen wie in diesem Bild, wir sind manchmal dazu veranlagt oder auch geneigt, nur in unserer kleinen Welt zu prüfen. In dem, was wir kennen, was wir beurteilen können, was in unserer kleinen Glaskugel. Aber das, was drumherum ist, das haben wir vielleicht gar nicht im Blick. In die Richtung geht es beim Allesprüfen. Dann haben wir noch einen vierten Aspekt. Und zwar geht es hier um das Gute. Oder das Reife, um auf das Bild einzugehen. Prüfet alles und behaltet das Gute. Zu erkennen, wann sind die Früchte noch unreif? Und wann sind sie reif, dass ich sie abnehmen kann, dass ich sie genießen kann, dass ich sie mit anderen teilen kann. Dieses Gute sind Dinge, die andere ermutigen, die andere erfreuen, die andere wertschätzen, die andere voranbringen und die auch mir gut tun. Der fünfte Aspekt, den wir dann ein bisschen näher anschauen, ist das Gute behalten, also dieses Behalten. Das hat auch ein bisschen ein Aspekt oder eine Facette, wo es darum geht, es kann auch Mühe bedeuten, etwas zu suchen, was gut ist, um es dann zu behalten. So wie dieser Taucher hier einiges an Aufwand betreibt, um diese Perle zu finden, dieses Kostbare zu finden und dieses dann zu behalten. Und wenn wir beim Prüfen sind, dann muss man auch die Dinge, die nicht gut sind, nachher wegwerfen und nicht behalten. Also der Prüfungsprozess gibt entweder gut oder nicht gut raus. Und manchmal kann es sein, dass wir unbewusst oder bewusst auch die schlechten Prüfungsergebnisse trotzdem bei uns behalten und merken gar nicht, dass die einen Einfluss auf uns haben. Genau, das waren so ein paar Aspekte, die wir uns ein bisschen näher anschauen wollen. Und jetzt wird es gleich losgehen mit Gunther, der uns mit hineinnimmt.
Genau, prüft alles und behalte das Gute. Es geht ums Prüfen. Das Wort fordert uns auf zu prüfen, und zwar jeden von uns. Es wäre auch total bequem, wenn das stände, such dir einfach jemanden, der sich total gut in der Bibel auskennt, lass ihn für dich prüfen, und wenn er sagt, du, das ist gut, dann machst du es, und wenn er sagt, oh, lass mal lieber, dann lässt es. Toll, ne? Schön einfach. Das steht aber nicht. Dort steht, prüft alles. Das heißt, wir sind gemeint, ich und du. Jeder Einzelne ist in der Verantwortung, mündig zu werden. Die Dinge zu prüfen, mit denen sie hier konfrontiert sind. Ja, und wie werde ich mündig? Da gibt es eine Parallelstelle in Römer 12, Vers 2. Den hätte ich jetzt mal gern. Sehr schön. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Achtung, da steht nicht, verwandelt euch. Das wäre wohl auch ein bisschen eine Überforderung. Da steht, werdet verwandelt. Gott will mich verändern. Aber er macht das nicht einfach so, pauschal für alle Menschen, egal ob sie wollen oder nicht. Gott respektiert meinen Willen. Er möchte, dass ich ihn darum bitte. Hier greifen zwei Dinge ineinander. Mein Gebet und Gottes Wirken. Gebet bringt mich immer in die Nähe Gottes. Und das hat verändernde Kraft. Deshalb hat Jesus oft und mit unterschiedlichen Gleichnissen betont, wie wichtig Gebet ist. Auf der anderen Seite brauche ich, Andreas hat schon kurz angerissen, natürlich einen Maßstab zum Prüfen. Ich brauche ja was, wogegen ich prüfe. Der Maßstab ist die Bibel, Gottes Wort. Wenn ich heute etwas gegen die Bibel prüfen will, ist es äußerst vorteilhaft zu wissen, was in der Bibel steht. Irgendwie logisch, oder? Ich möchte dich ermutigen, dich viel mit Gottes Wort zu beschäftigen. Denn auch das bewirkt Veränderung. In Jesaja 55, Vers 10 und 11, wie der Regen fällt vom Himmel und Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern ertränkt die Erde, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden. So wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es bewirkt, was mir gefällt und führt aus, wozu ich es gesandt habe. Es gibt für mich also zwei wichtige Faktoren, mit denen ich meine Veränderung, die Gott bewirken möchte, begünstigen kann. Das ist die Beschäftigung mit der Bibel und das Gebet. Und vielleicht denkst du jetzt, klar, mache ich schon, bin schon mittendrin. Super, mach weiter. Ich möchte dich ermutigen, diesen Weg, den guten Weg weiterzugehen. Aber vielleicht denkst du auch, naja, als Christ sagt man das ja nicht, aber ganz ehrlich, ich habe überhaupt keine Lust immer da. Das ist so langweilig. Oder du denkst, ach, ich habe schon so oft probiert, ganz ehrlich, aber ich bin immer gescheitert, ich schaffe es irgendwie nicht. Oder du denkst auch, Mann, mein Tag ist so voll, ich weiß gar nicht, wie ich das da reinpressen soll. Das funktioniert einfach nicht. Die Botschaft, die ich dir mitgeben möchte, heißt nicht, reiß dich zusammen, zieh das irgendwie durch. Nein. Bibellese und Gebet, das sollen keine zusätzlichen Lasten sein. Wenn du das so empfindest, dann bitte Gott darum, dass er dir eine echte, eine tiefe Freude daran schenkt. In Nehemia steht, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Freude am Herrn. Kennst du das? Wenn nicht, bitte doch Gott darum, dir das zu schenken. Gott hat versprochen, alles zu schenken, worum du in deinem Namen bittest. In seinem Namen, in seinem Sinn bittest. Ja, und wenn ich das einfach nicht schaffe, wie gehe ich damit um? Wenn ich mit mir eingestehen muss, dass ich die Erwartungen, die Gott hat, das, was ich tun muss, wenn ich das einfach nicht schaffe, verstecke ich mich dann oder resigniere ich? oder setze ich eine fromme Fassade auf und tue so, als ob? Mir ist in einem Gleichnis oder in einer Geschichte aus der Bibel mit dem fallsüchtigen Jungen der Vater ein großes Vorbild. Da ist dieser Junge, der die Fallsucht hat, heute würde man vielleicht sagen Epilepsie, der Vater kommt dann zu den Jüngern und sie können ihm nicht helfen. Und dann kommt Jesus. Aber Jesus hilft auch erstmal nicht. Der konfrontiert den Vater mit seinem Unglauben. Und wie reagiert er? Wie reagiert der Vater, der so konfrontiert wird? Markus 9, 24. Da steht: Sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ja, du darfst dein Unvermögen Gott hinlegen. Er kennt dich ohnehin, er ist nicht schockiert. Bitte ihm, in dir das zu bewirken, was dir unmöglich ist. Denn was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und was mache ich, wenn ich, ganz ehrlich, einfach keine Lust habe? Naja, ich hätte da was für dich. Philipper 2, Vers 13. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken. Klingt komisch, aber du darfst Gott um Wollen bitten. Wenn du keine Lust hast, dann bitte doch Gott darum, dass er die Lust schenkt, dass er die Freude schenkt. Ja, du darfst Gott darum bitten, dass er dir Freude an seinem Wort und an der echten Gemeinschaft schenkt. Wisst ihr, vor längerer Zeit hatte ich mal eine Gebetszeit, wo ich auch überhaupt keine Lust hatte. Und bin dann aus Vernunft, weil ich wusste, es ist richtig, ins Gebet gegangen und dann war ich da und sagte: Und nun? Dann habe ich mich an dieses Gleichnis erinnert mit diesem Vater. Dann habe ich gesagt: Gott, jetzt bin ich hier. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich sagen soll. Mein Kopf ist leer. Was soll ich hier erzählen? Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe auch gar keine Lust. Ich würde lieber was Spannendes machen. Aber bitte Gott, ich möchte doch Beziehung mit dir. Bitte hilf du mir. Wisst ihr, das war einer der tiefsten und intensivsten Gebetsgemeinschaften, die ich jemals mit Gott hatte. Das war wirklich tief und gut. Ich war einfach ehrlich. Gott will nicht deine schönen Worte, er will dein Herz. Sei einfach ehrlich zu ihm und bitte ihn, dich zu verändern. Als abschließenden Ermutigungskick will ich dir noch 1. Johannes 5, Vers 14 und 15 mitgeben. Genieße das. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir nach etwas, nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben. In manchen Übersetzungen steht, es ist so, als hätten wir es schon erhalten. Das heißt, wir kriegen das. Also, wenn du Gott um Veränderung bittest, dann wird er das tun. Die Frage ist nicht ob, sondern wann und wie. Ich kann Gott meinen ganzen geistlichen Wunschzettel hinlegen und weiß, dass ich alles bekomme. Ist das super, oder? Besser als Weihnachten. Ich wünsche dir, dass du in diesem Jahr erlebst, wie Gott in dir und an dir und durch dich wirkt. Dass du mutig dich auf den Weg machst, dich von Gott verändern zu lassen. Dass er dich auf dem Weg zum Mündigwerden, zum Prüfen können, begleitet, dass sie das keine Last ist, sondern eine Lust und dass du eine echte und tiefe Freude erlebst.
Guten Morgen. Wir wissen, dass ein neues Jahr anfängt, weil ein Gottesdienst zur Jahreslosung gemacht wird. Es ist wieder soweit. Zu Weihnachten sagt man alle Jahre wieder. Und jetzt ist Jahreslosung. Und ich sage euch das ganz ehrlich, ich finde nicht jedes Jahr immer sofort einen Zugang zur Jahreslosung. Und dieses Jahr ging mir das so. Andreas hat es gesagt, das ist ein Spruch, der könnte auch in so einem Küchenkalender stehen oder von der Apotheke. Prüft alles, nehmt nicht die falschen Medikamente, prüft das Richtige und nehmt das Gute. Also das passt ja irgendwo überall. Also ich habe nicht so richtig Zugang gefunden und wir saßen am Donnerstagabend im Leitungskreis zusammen und haben den Gottesdienst vorbereitet im Gebet und für mich war klar, ich beteilige mich nicht, weil ich habe gar keinen Zugang zu dieser Losung. Was soll ich da sagen? Was soll ich euch hier mitgeben, wenn ich selber nicht bewegt bin? Und dann im Gebet, dann kam dieser Impuls, von dem Andreas gesprochen hat, durch den Heiligen Geist, dass ich euch nicht den Vers auslege, sondern ein praktisches Beispiel erzähle, wie ich das erlebt habe. Und das Problem ist, prüfen ist gefährlich. Bei mir heißt vorbehaltlos und ergebnisoffen. Und das ist riskant. Das Prüfen mit dem Mikroskop, das ist cool, das gefällt uns. Wir legen was auf den Objektträger und ich stehe oben und gucke rein. Ich bin so ein bisschen distanziert, ich prüfe anderes oder andere. Hast du gehört, was die gemacht hat? Die ist doch auch in der Gemeinde. Dann gibt man eine Meinung ab. Oder hast du gesehen, was der gemacht hat? Wir prüfen. Wir legen dann uns fest in der Meinung, wir sitzen natürlich in der Glaskugel, wir sehen nur unsere eigene kleine Welt. Wir prüfen. Aber dann gibt es ein Prüfen, das ist sehr gefährlich. Dann liege ich auf dem Objektträger und Gott schaut durch. Oha, will ich dieses Prüfen? Will ich mich von Gott durchleuchten lassen? Der Kuchen ist wunderbar. Wir wissen, der schmeckt, der ist süß, der hat viel Fett, der ist sehr kalorienreich. Wer darf denn aus der Gemeinde meine Essgewohnheiten prüfen? Oder mein Handykonsum? Wer darf prüfen, wie oft ich am Handy bin oder im Internet surfe? Wer darf das prüfen? Wer hat das Recht, von meinen Geschwistern zu sagen, du, vielleicht solltest du da ein bisschen die Bremse ziehen? Wir würden uns empören. Was fällt dem ein, mich zu prüfen? Doch, wir dürfen einander prüfen. Also wenn ich mich nur ausschließlich von Kuchen ernähre, dann kann jeder von euch mir sagen, ich lebe nicht mehr lange. Das ist einfach völlig ungesund. Geht nicht. Wir dürfen uns in Frage stellen lassen. Und ich will darüber reden, dass Gott uns prüft, nicht, dass wir andere prüfen. Gott prüft uns. Und wenn Gott uns in seine Prüfung stellt, dann will ich vorbehaltlos und ergebnisoffen sein. Es gab eine Zeit in unserem Leben, in unserem Eheleben, Sigrid, meine Frau da hinten, da hat Gott uns nochmal neu einer Prüfung unterzogen. Im Dezember 22 hat Carsten mich eingeladen, an einer Online-Schulung teilzunehmen. Die läuft auch gerade wieder oder ist gerade vorbei. Danke, Carsten, dass du das getan hast. Eine Online-Schulung ging um Ehe und Familie und um gute Gewohnheiten in Ehe und Familie zu etablieren. Das ist eine tolle Sache. Und wir haben gesagt, na okay, machen wir das. Aber unser Zustand in unserer Ehe war, nach 42 Ehejahren, da hat sich so eine gewisse Routine eingestellt. Vielleicht kennt ihr das, vielleicht auch nicht. Routine, man funktioniert als Ehepaar. Und manche Mängel werden sichtbar, wenn die Kinder dann alle das Haus verlassen haben. Was hat man sich jetzt noch zu sagen? Nur noch die alltäglichen Dinge, die so zum Alltag gehören. Wo teilen wir uns noch wirklich mit? Und das haben wir gemerkt in unserer Ehe, da hat sich so eine Routine eingeschlichen, der Alltag, die Ernüchterung. Vieles ist nur noch zur Gewohnheit geworden. Es waren immer die gleichen Mechanismen. Und aus dem Miteinander ist ein Nebeneinander geworden. Nach so vielen Jahren als gestandene Christen, da fragst du dich, vielleicht ist das so, vielleicht muss das so sein. Scheidung kommt natürlich nicht in Frage. Man ist ja ein guter Christ, aber dann bringen wir das noch gut zu Ende irgendwie. Ist das so? Ist das alles? Und dann kommt Gott mit dieser Online-Schulung und legt uns auf diesen Objektträger und schaut oben durch und sagt, ich hätte da noch ein paar Anmerkungen. Oha. Drei Einheiten an drei verschiedenen Montagen. Jürgen Fischer hat die Impulsreferate gehalten. Gute Gewohnheiten in Ehe und Familie etablieren. Die waren vorher schon eingesprochen. Man konnte die vorher anhören. Und ich, schlau wie ich bin, dachte, ich höre mir das vorher an. Ich will ja wissen, worauf ich mich da einlasse. Dann höre ich mir das an. Und dann war das, als wenn Gott den Scheinwerfer auf mich richtet. Und ich war total geschockt. Ich dachte, ach du Schreck, wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Das sind so Dinge, die hätte ich gern im Verborgenen gehalten. Über die wollte ich nicht so gern reden mit meiner Frau. Über meine Gefühle, über meine Empfindungen. Puh, wir haben es gemacht. Wir haben daran teilgenommen, wir haben beide gehört. Und ich sage zum Glück, wie gut. Nach diesen Schulungseinheiten hatten wir lange Gespräche, erstmal im Chatroom mit den Leuten und dann wir beide in unserer Ehe. Wir haben Gott erlaubt, in unser Leben zu leuchten, in unsere Beziehung zu leuchten. Und dann ging es genau um diese Dinge. Entdeckt doch das Gute. Wir haben viel Gutes gefunden, unseren gemeinsamen Glauben, unsere Grundlage in Christus. Aber wir haben viel Falsches entdeckt. Egoismus, Gleichgültigkeit, Respektlosigkeit, all solche Dinge. Und wir haben angefangen, die rauszuschmeißen und rauszuwerfen. Und Jürgen in den Vorträgen hat gesagt, es ist äußerst wichtig, nicht nur Vorsätze zu fassen, sondern Gewohnheiten zu etablieren. Es braucht Monate, um eine regelmäßig wiederkehrende Sache zu einer Gewohnheit zu machen, dass ich gar nicht mehr drüber nachdenke, das mache ich. Und das Erste, was wir gemacht haben, wir haben regelmäßig vereinbart, jeden Tag eine Zeit zum Bibellesen oder ein Andachtsbuch lesen, jeden Tag eine Zeit des gemeinsamen Gebets und des Austauschs über unsere Empfindungen, Gefühle, wie geht's uns, was machen wir. Das tun wir jetzt seit 2 Jahren und ich kann nur sagen, es ist Wahnsinn, was Gott macht. Es ist Wahnsinn und jetzt ist das so eine Gewohnheit, dass wir gar nicht mehr drüber nachdenken. Irgendwie sitzen wir Nachmittag beide zur selben Zeit auf der Couch und denken, ach, es ist soweit. Super. Wir haben diese Entscheidung getroffen. Gott hat uns geprüft, er hat Dinge ans Licht gebracht und wir sind ja regelrecht überrascht von all dem Guten, was er tut. Da ist so eine neue Liebe, eine neue Freude in unserer Beziehung zu kommen. Wir haben Freude, miteinander Dinge zu tun. Früher haben wir noch Dinge gemacht, die wir machen mussten. Freude, Dinge zu tun, uns auszutauschen. Wir spielen und lachen zusammen, das kannte ich nicht mehr. Fröhlich sein, scherzen, super. Ich will euch Mut machen, lasst euch von Gott prüfen. Lasst mal eure Beziehung prüfen. Aber es geht ja nicht nur um Ehe. Wenn du Single bist, dann lass doch mal deine Beziehung zu Jesus prüfen. Oder zu deinen Geschwistern in der Gemeinde, zu deinen Eltern, zu deinen Nachbarn. Lass doch mal deine Beziehung zu deinen Ältesten prüfen. Der Text, in dem diese Jahreslosung steht, fängt an und dieser Sinnabschnitt fängt an. Achtet und ehrt eure Ältesten. Überlegt euch, wie ihr mit ihnen umgeht. Prüft das mal. Prüf mal, wie du mit deinen Kindern umgehst. Und eine große, breite Palette. Wir jedenfalls sind von Herzen glücklich. Ich will das als Zeugnis sagen. Ich will hier nicht dick auftragen. Gott hat unser Leben reich, beschenkt und verändert. Das strahlt aus in alle Lebensbereiche. Und das will ich euch mitgeben. Wenn Gott uns prüft und wir dem stillhalten, wenn wir vorbehaltlos und ergebnisoffen uns mal überprüfen lassen und die richtigen Schlüsse ziehen, dann ist das gut. Sind wir jetzt fertig und das perfekte Paar? Nein, wir sind auf einem Weg. Es ist ein Prozess, der wird anhalten bis an unser Lebensende. Das ist so. Aber wir haben große Freude und große Kraft, erleben wir. Und wir danken, dass wir hier in dieser Gemeinde sein dürfen. Denn in diesem Kontext alles geschieht das. Mit euch und mit uns allen zusammen. Gott segne euch.
Ja, lieber Christian, vielen Dank für dein ehrliches Zeugnis. Paulus, verlangst du nicht ein bisschen viel von uns, alles zu prüfen, alles auf den Prüfstand zu stellen? Okay, so eine kurze, kleine Stichprobekontrolle ist ja okay. Aber alles, wirklich alles, jedes noch so kleine Detail darf besehen und angeschaut werden, reflektiert. Funktioniert noch alles? Oder hat sich etwas eingeschlichen in unserem System, was hinderlich sein könnte oder das große Ganze sogar in Gefahr bringt? Ich habe am Freitag mit Timon, meinem Sohn, ein bisschen über die Jahreslosung gesprochen. Und da sagte er, Mensch Papa, das erinnert mich irgendwie ein bisschen an meinen Taufvers. Und der steht in Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles, was man sonst bewahrt und behütet, behüte dein Herz. Denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, um prüffähig zu sein. Dass wir unser Herz bewahren. Darf Gott dein und mein Herz immer wieder prüfen, so wie Christian das eben gesagt hat? Darf Gott da reinschauen, auch in die Räume, wo du sagst, das sollte mal lieber keiner sehen, noch nicht mal Gott. Wie steht's um deinen und meinen geistlichen Zustand, dass wir den Guten nachjagen und Frieden untereinander halten, dass wir uns jederzeit freuen und dass wir ein beständiges Gebetsleben führen sollen, egal was kommt, eine dankbare Grundhaltung haben sollen. Das sind übrigens nicht meine Worte, sondern das ist der Wille Gottes, der in den Versen kurz vor der Jahreslosung steht. Geben wir dem Geist Gottes wirklich Raum in unserem Leben, in unserem Herzen, dass er eine Herzensbeziehung zwischen dir und Gott und zwischen dir und deinen Mitmenschen wirklich von tiefem Herzen aus bewirken kann? Wie steht's um deine und meine alten Gewohnheiten, Traditionen und auch theologischen Festlegungen? Darf Gott daran und auch diese auf den Prüfstand stellen, dass wir das an seinem Wort immer wieder neu ausrichten und erkennen, was ist der Wille Gottes für dich und für mich und für unsere Gemeinde? Und ich glaube, das braucht Zeit. Ich glaube, das braucht immer wieder Auszeit, die wir uns nehmen müssen. Und dann diesen Spiegel, diese Qualitätskontrolle am Wort Gottes unternehmen und dass wir mit einem aufrichtigen Herzen uns Jesus zur Verfügung stellen, sodass er uns durchleuchten kann und Dinge neu sortieren kann in unserem Leben. Wir haben dieses Jahr mit unserem Auto schon einiges erlebt. Ich hatte es letzte Woche erzählt und dieses Jahr steht auch noch eine Hauptuntersuchung an. Alle 2 Jahre findet die statt. Und ich habe durch Zufall mal geguckt, was bedeutet eigentlich so eine Hauptuntersuchung? Und da steht, die Hauptuntersuchung ist eine hoheitliche Tätigkeit. Sie dient allein dem Schutz der Allgemeinheit, sprich dem Schutz von Leib und Leben. Wow. Dein Auto, dass es verkehrssicher ist, braucht alle 2 Jahre einen Check. Und ich finde, das passt so gut auf unser Leben, auf unser Herz. Vielleicht nicht alle 2 Jahre, aber vielleicht dieses Jahr ist so ein Check notwendig. Wenn du die HU nicht durchführst, dann gibt's Konsequenzen. Du musst ein Verwarnungsgeld zahlen, Bußgeld, im schlimmsten Fall gibt's Punkte. Gott ist anders, Gott ist gnädig mit uns. Er schaut liebevoll auf die Dinge, die uns oder die vielleicht nicht passen zu ihm. Und dann berührt er uns und fordert dich auf, hey, geh daran, geh mit mir daran. Gott ist gnädig. Und trotzdem gilt für dich ganz persönlich, mach nicht einfach so weiter wie bisher. Gönn dir die Stille, gönn dir eine Auszeit vor deinem Herrn, gönn dir diese HU, diese Herzensuntersuchung. Es gilt, den Willen Gottes in Jesus für uns zu erkennen. Den Geist nicht auszulöschen und prophetisches Reden nicht zu verachten. Ich komme aus einer Gemeinde, die ja recht konservativ war an vielen Stellen. Und ich bin dankbar für meine Gemeinde. Und trotzdem war manches Theologische sehr eng, wie in so einer Kugel. Da war vieles sehr klar und manches durfte und konnte nicht sein. Und ich bin dankbar, dass Gott mich im Laufe meines Lebens ein Stück über den Tellerrand, über den Kugelrand hinaus hat leben und sehen lassen, manche Dinge. Und er so liebevoll manches auch bei mir neu sortiert hat, neu aufgeräumt hat und auch mein Herz theologisch an manchen Stellen erweitert hat. Und ich bin dankbar über Geschwister und auch bei uns im Ältestenkreis, die so unterschiedliche Gaben und Geistesgaben mitbringen, die zur Bereicherung unserer Gemeinde und für uns ganz persönlich und zur Ehre Gottes sein können. Dann sind wir als Älteste unterwegs zum Gebet und wir beten für Menschen. Das ist so wertvoll und so gut. Und ich möchte euch ermutigen, das auch in Anspruch zu nehmen. Lasst für dich beten. Und dann gibt's bei uns im Ältestenkreis jemanden, der ist so prophetisch begabt. Und dann kommen da Gedanken, die er ausspricht über denjenigen und du denkst, wow, wie kann er das wissen? Und Gott gibt ihm diese Gedanken und das ist zum Wohl, das ist gut für denjenigen, über den wir beten. Und dann passiert Heilung, da passiert Veränderung. Wie dankbar können wir sein für Geistesgaben in unseren Reihen und in unserer Gemeinde. Prüft alles, das Gute behaltet. Und das ist unser Job als Älteste. Das ist euer Job als Gemeinde, die Dinge zu prüfen, die guten geistlichen Dinge zu erkennen und zu befördern. Prüft alles, das Gute behaltet. Lass dich untersuchen dieses Jahr Und dann behalte das Gute. Mein lieber Bruder Christian, du darfst jetzt weitermachen.
Danke. Das ist mein alter Schal. Ich bin auch ein bisschen älter geworden. Also ich konnte mit der Jahreslosung auch zunächst nichts anfangen. Ich fand die Losung blöd. Und deshalb wollte ich mich auch wie Christian nicht daran beteiligen, an dieser Rede. Prüfet aber alles, das Gute haltet fest oder das Gute behaltet. Wie gesagt, anfangs fand ich diese Jahreslosung wenig ermutigend. Es gibt ja Jahreslosungen, Mann, krass, da fahre ich voll drauf ab. Das ist eine echte Ermutigung, aber das Ding, das war so, naja, prüfet alles, das Gute behaltet. Dann aber im Leitungskreis, letzten Donnerstag, mit den anderen Ältesten zusammen, da haben wir erfahren, wie Jesus selbst durch sein Wort zu uns sprach. Der Vers und diese toten Buchstaben in unserer Bibel, die wurden auf einmal lebendig. Die Jahreslosung wurde quick lebendig. Und der Heilige Geist, der sprach in unsere Herzen hinein. Und er sprach auch in mein Herz hinein. Mir wurde zugegeben, ein sehr ungewöhnlicher, subjektiver Zugang zur Jahreslosung gewährt. Ein Aspekt, eine Bedeutung erschloss sich mir, die ich so eigentlich in meinem Leben noch nie gehört habe. Wie gesagt, sehr ungewöhnlich und auch subjektiv. Die Erkenntnisse, die mir dabei geschenkt wurden, die möchte ich jetzt mit euch teilen. Es wird prophetisch. Bitte, verachtet das nicht. Siehe Vers 20. Trotzdem prüft bitte alle meine Worte und behaltet das Gute. Mir ist klar geworden, indem ich prüfe, also wenn ich prüfe, dann will Gott mir etwas schenken oder ich soll durch dieses Prüfen entdecken, was mir Gott schenken will. Unter Prüfen verstehe ich hier, dass ich wohlwollend, neugierig, erwartungsvoll das Gute aktiv suchen und entdecke. Was mir neu wurde, ist, dass ich das Gute auch in notvollen Situationen oder im Leid, in Prüfungssituationen suchen, erwarten und finden darf. Ja, oft finden wir aber auch gar keine Antwort. Oft finden wir auch das Gute nicht. Oder nur sehr schwer. Aber wir finden trotzdem oft beim Überdenken oder Überprüfen unserer ganz persönlichen Leitkarriere doch das liebevolle, sanfte Wirken unseres guten Gottes und werden durch seinen guten Geist getröstet. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Es war, glaube ich, vor 14 Tagen in der Zeit der Feiertage, in der Weihnachtszeit. Da kamen wir drei, also Petra, mein autistischer 23-jähriger Sohn und ich. Und mein Sohn, der ist ziemlich kräftig jetzt, hat ordentliche Muskeln. Wir kamen, glaube ich, von der Autobahn Richtung Ortsschild, näherten uns dem Ortsschild. Plötzlich packte Simon mich von hinten an diesem Schal und zog ihn zu. Ich habe gerade noch das Auto ausbekommen, mitten auf der Straße war das. Dann zog es mich aus dem Sitz nach oben und ich fing an zu röcheln. Und meine Frau Petra, die saß neben mir und fing an zu schreien. Jesus, hilf! Jesus, hilf uns! Jesus, hilf uns! Und ich röchelte. Und um es kurz zu machen, ich habe überlebt, denn der Simon, der ließ den Schal los. Ich selbst hatte keine Angst in diesem Moment. Es durchflutete mich eine tiefe, tiefe Liebe zu meinem Sohn. Und ich dachte bei mir, Er weiß doch gar nicht, was er da macht. Er wusste doch gar nicht, was er da tat. Natürlich ist das kein schönes Erlebnis an sich, wenn man keine Luft mehr bekommt. Aber Gott fing durch das Handeln meines Sohnes ganz doll prophetisch zu mir zu reden und ich werde das nie wieder vergessen. Aus Liebe zu uns ließ ich Jesus kreuzigen. Das sind alles alte Wahrheiten, aber die wurden mir da so wertvoll, so neu, so, ja, ich kann das nicht mit meinen Worten sagen. Aus Liebe zu uns ließ ich Jesus kreuzigen. Sie spuckten ihn ins Gesicht, sie nagelten ihn ans Kreuz und hängend dort rang er nach Luft und betete röchelnd: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen doch gar nicht, was sie da tun. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen doch gar nicht, was sie da mit mir machen. Was für eine Liebe. Und so erstickte der uns bedingungslos liebende Jesus. Es wurde Nacht. Bloß gut, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Nun haben wir einen guten himmlischen Vater, der uns niemals mehr loslassen will. Halten wir fest. Behalten wir das Gute. Es bleibt dabei. Gott ist gut. Auch wenn man es nicht versteht im Leid. Alles, was er macht, ist richtig. Danke, lieber Herr, dass du meinen Sohn benutzt hast, um zu mir und zu unseren Herzen zu reden. Zum Schluss möchte ich uns alle ermutigen, prüfend einen Blick auf unser Leben zu werfen und uns fragen, wo will der Heilige Geist wirken? Was will er bei dir? Was will er mir Gutes tun? Was will er mir schenken? Und wo hat er es schon in der Rückschau getan? Und lasst uns so dankbarer werden. Halten wir nochmal fest, Gott ist gut. Die Hand des guten Gottes ist über uns. Er macht keine Fehler. Und das Allerbeste ist, wie es gleich hinter unserer Jahreslosung steht, im Vers 24, da steht: Jesus ist treu. Er wird es machen. Er wird das Gute in uns hervorkommen lassen. Er wird es tun. Ich habe hier noch ein Bild von meinem Sohn. Das lege ich mal nachher hin. Das war ein spontaner Einfall. Es beten ja auch viele für ihn. Hier ist er vor einem Graffiti. Das Kreuz sieht man auch. Ich lege es da nachher vorne hin, dann könnt ihr es euch mal angucken. Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke, Christian. Wir gehen in den Endspurt. Wir haben die Jahreslosung jetzt von fast allen Seiten betrachtet. Von vorne, von oben, von unten. Mit persönlichen Berichten. Vielen, vielen Dank dafür. Jetzt wollen wir sie uns nochmal von hinten angucken. Wir riskieren mal ein kleines Experiment. Wir wenden die Jahreslosung mal praktisch an und ihr dürft dann prüfen und das Gute davon behalten. Wir lesen die Verse 1. Thessalonicher 5, 16 bis 22 jetzt einfach mal in umgekehrter Reihenfolge. Ich fange also bei Vers 21 und 22 an. Da steht: Prüfet alles, behaltet das Gute, meidet das Böse in jeder Gestalt. Wir sind zur Prüfung aufgerufen und nicht zur blinden Unterordnung. Das ist ganz wichtig. Was uns als Reden Gottes weitergegeben wird, das sollen wir prüfen. Das sollen wir nicht ungeprüft hinnehmen, sondern anhand dessen, was wir kennen von Gott, an seinem Wort, an der Bibel, sollen wir das prüfen. Und das, was dann gut ist, was sich bewährt, was wir geprüft haben anhand der Bibel und wo wir sagen, ja, das stimmt mit dem überein, was da steht, das sollen wir dann beachten. Wir sollen es behalten. Ich habe schon häufig erlebt, dass Worte kamen, Reden Gottes vorgetragen wurde bei einer Veranstaltung. Und dann hieß es, vielen Dank, danke für den Beitrag. Und jetzt machen wir weiter in unserem schönen Programm, was wir uns so toll vorbereitet haben. Und wir stehen immer in der Gefahr, Gott zu hören, uns darüber zu freuen, und dann machen wir trotzdem einfach unser Programm weiter. Aber darum geht es gerade nicht. Es geht gerade darum, das Gute zu behalten. Aber auch das Böse zu verwerfen. Was ist das Böse? Das Böse, das steht hier für Aussagen, die eben nicht von Gott sind, die nicht von seinem Geist kommen, sondern von uns. Menschliche Dinge. Man könnte auch sagen, Manipulation. Wenn etwas für Gottes Reden ausgegeben wird, was es gar nicht ist. Das kann durchaus gut gemeint sein. Aber am Ende ist es so, dass der, der es sagt, versucht, den anderen seine Meinung als Gottes Meinung aufzudrücken. Und das sollen wir auf jeden Fall vermeiden. Wir sollen da gar nicht mehr drüber nachdenken. Wir sollen uns überhaupt nicht damit beschäftigen. Wir sollen es verwerfen, ab in den Müll und das Gute behalten. Vers 20, prophetische Rede verachtet nicht. Bei Prophetie denken wir schnell so an Zukunftsvisionen, an die alten Propheten. Und dann ist es sowas Großes, sowas Unerreichbares. Aber prophetische Rede bedeutet einfach, dass Gott in den Alltag, in unsere Situation hineinspricht. Prophetische Rede hat erstmal gar nichts mit Zukunft zu tun. Es ist eine Zustandsbeschreibung. Es geht um die Gegenwart, wie Gott den Moment, die Gegenwart, unsere Situation jetzt sieht. Und dann folgt in der Regel auch eine Handlungsanweisung von Gott. Und dann manchmal, so wie wir es zum Beispiel im Alten Testament bei den Propheten lesen, auch ein, wenn du das tust, dann passiert das, dann wird Gott segnen und dich versorgen und so weiter. Oder dann passiert das und dann kündigt der Prophet Unheil an. Das muss aber gar nicht sein. Also prophetische Rede ist einfach Gottes Reden in unsere aktuelle Situation hinein. Und das sollen wir behalten. Daran sollen wir uns festhalten. Das sollen wir befolgen und eben nicht verachten. Also, wir sollen aufpassen, dass wir das Richtige wegwerfen, das Menschenwort, und das Richtige behalten, das, was von Gott kommt, wo er in unsere Situation hineinspricht. Wir sollen auf keinen Fall das Kind mit dem Bade ausschütten und sagen, prophetische Rede, da besteht die Gefahr der Manipulation, also wollen wir die nicht haben. Weil dann passiert das, was in Vers 19 beschrieben ist. Den Geist dämpft nicht, dann dämpfen wir den Geist. Der Geist Gottes ist ein Feuer, und Feuer gegenüber verhalten wir uns oft so wie die Feuerwehr. Wir wollen es löschen. Oder wir wollen es wenigstens kontrollieren. So ein kleines Feuerchen im Ofen hinter Glas, das ist okay, das kann man angucken, das wärmt ein bisschen, das tut aber nichts. Aber von Gott wird gesagt, er ist ein verzehrendes Feuer. Das ist schon auch ein bisschen gefährlich, sagen wir mal so. Also wir sollen den Geist nicht eindämmen, sondern ihm Brennstoff geben, ihm die Möglichkeit geben zu wirken. Sagt in jeder Lage Dank, denn so will es Gott von euch in Jesus Christus. Und dann haben wir viele Gründe zum Danken. Wenn Gott zu uns redet und wir tun, was er will, dann wirkt er unter uns. Und dann haben wir so viele Gründe zu danken, dass wir eine ganze Gebetswoche damit füllen können. Betet ohne Unterlass. Im Gespräch mit Gott im Alltag üben wir das ein, weil Gespräch bedeutet Kommunikation. Und so sollen wir es auch mit Gott machen. Auf Gottes Stimme hören und dadurch lernen, wie er klingt, wie wir seine Stimme von allen anderen Stimmen unterscheiden. Und wenn wir das lernen und Gott redet, haben wir viel Grund, uns zu freuen. Und dann steht der Vers 16, seid alle Zeit fröhlich, nicht mehr so als Aufforderung da, wo ich mir denke, ja, wie soll ich das denn machen, immer fröhlich sein? Also, was soll denn das? Soll ich jetzt hier immer irgendwie lachend durch die Gegend gehen? Nein, es geht darum, dass ich mich freue über das, was Gott tut. Und dass ich, wenn ich Gott Raum gebe, etwas zu tun, dann habe ich auch viel Grund, mich über das zu freuen, was er redet und was er wirkt. Soweit dazu. Andreas, hast du noch ein Schlusswort für uns? Nein. Dann danke ich euch fürs Zuhören, für diese vielen verschiedenen Einblicke in die Jahreslosung und übergebe an Ilse.